Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Courage Cast, dem Podcast des Deutschen Kindervereins. Ich bin Eva Völker. Bis jetzt habe ich mich mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachdisziplinen unterhalten, die sich mit dem Kinderschutz befassen, aus der Rechtsmedizin, der sozialen Arbeit, der Psychologie, auch mit einem Menschen, der als Kind emotional vernachlässigt wurde. Diesmal bin ich sozusagen in eigener Sache unterwegs. Ich bin nämlich zu Gast bei Rainer Rettinger, dem Geschäftsführer des Deutschen Kindervereins, einer Lobbyorganisation, die sich gegen Kindesmisshandlung und sexuelle Gewalt und für Kinderrechte stark macht. Guten Tag, Herr Rettinger.
Guten Tag, Frau Völker.
Schön, dass wir uns jetzt endlich mal persönlich hier gegenüber sitzen. Wir haben uns ja in den letzten Monaten viel Mails hin und her geschickt, telefoniert. Wir sind jetzt hier aber nicht in Essen, wo ja der Deutsche Kinderverein seinen Sitz hat. Wir sind 200 Kilometer weiter östlich in Bad Karlshafen an der Weser im Landkreis Kassel. Was treibt der Deutsche Kinderverein in der Barockstadt?
Oh, gute Frage. Dazu müsste ich, glaube ich, erstmal die Geschichte erzählen, warum überhaupt Bad Karlshafen. Nach Bad Karlshafen bin ich gekommen durch meine Frau, die hier im Teenie-Alter groß geworden ist. Hat aber auch eine andere Geschichte im Teenie-Alter, weil sie in den Jahren davor bei ihren Eltern gelebt hat, in Los Angeles, dort aufgewachsen ist. Der Vater war Amerikaner, Oberst der amerikanischen Luftwaffe. Die Mutter kam hier aus Bad Karlshafen und als der Vater dort in Rente gegangen ist, ist man zurückgegangen nach Deutschland, nach Bad Karlshafen. Und deswegen bin ich erstmal so durch meine Frau eben nach Bad Karlshafen gekommen. Wir haben hier die elterliche Wohnung noch. Machen hier des Öfteren Urlaub. Aber wir haben auch, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund, hier auch ein relativ großes Projekt, ein Spätbarockhaus, was wir für den Deutschen Kinderverein sanieren. Es soll ein Haus werden, wo Pflegeeltern, die ein misshandeltes oder missbrauchtes Kind aufgenommen haben, Urlaub machen können.
Ein sehr, sehr interessantes Projekt. Ich habe eigentlich noch nicht über ein derartiges Projekt in Deutschland gehört.
Ja, gibt es auch noch nicht. Ist bisher einzigartig in Deutschland. Wenn es denn fertig ist.
Wir wollen nachher noch eingehen darüber sprechen. Es hat sich ja im Lauf der Jahre entwickelt. Zunächst aber die Frage, was genau ist eigentlich die Kernaufgabe des Deutschen Kindervereins?
Ich sage mal so, ich gehe mal zurück an den Anfang der Gründung. Das war im Februar 2012. Da haben sich 7 Freunde gefunden, die, ja, ich sage das so gerne, es nicht länger hinnehmen wollten, dass es so viele ungeschützte Kinder in diesem Land gibt. Daraus entwickelt hat sich dann die Idee, sich dem Kinderschutz zu widmen. Dann haben wir ein Buch auf den Tisch bekommen von Herrn Professor Dr. Zockers und Frau Dr. Etzold mit dem Titel Deutschland misshandelt seine Kinder. Das haben wir gelesen, waren dann völlig entsetzt und haben gesagt, das kann doch eigentlich alles gar nicht sein, was in diesem Buch steht. Haben dann mehrere Gespräche mit Herrn Professor Zockers geführt und mit Frau Dr. Etzold und sind aus Berlin immer regelmäßig trauriger nach Hause gefahren und haben dann gesagt, okay, das ist unser Thema, dem widmen wir uns. Und haben dann recherchiert und haben nicht verstanden, warum gehen die großen Vereine, Kinderschutzvereine, die es in diesem Land gibt, nicht mit diesem Thema massiv an die Öffentlichkeit. Und haben dann gesagt, okay, das machen wir, weil für uns Prävention immer mit Informationen beginnt. Und das heißt, wir haben uns zuerst gesagt, okay, wir wollen für dieses Thema sensibilisieren und diese schrecklichen Zahlen an die Öffentlichkeit bringen. So haben wir angefangen. Und daraus hat sich dann immer mehr entwickelt. Wir haben sehr, sehr viel gelesen, waren wieder immer entsetzter eigentlich und haben dann gesagt, okay, wir müssen versuchen, irgendwie diese Zustände zu ändern. Nachdem wir uns ein bisschen in die Thematik eingearbeitet haben, wir haben gesagt, okay, wir brechen mal diese Tabus, wir wollen provokativ sein und auch deutlich und unliebsam. Vor allen Dingen aber wollen wir die richtigen Fragen stellen, um daraus wiederum wichtige und vor allen Dingen auch richtige Forderungen zu erheben. Dass das keine leichte Aufgabe ist, war uns von Anfang an klar, aber uns leiten, wenn man so will, Zorn und Zuversicht. Und wir wollen eben, haben uns gesagt, wir wollen da nicht länger zusehen. Und wir können natürlich, anders als vielleicht viele andere Engagierte, müssen wir keine Rücksicht nehmen auf irgendwelche Interessen. Und wir wollen uns auch nicht die Sicht verstellen lassen durch irgendwelche Gewohnheiten. Und das ist, wenn man so will, unsere Funktion, unsere Basis und auch der Grundgedanke der Gründung des Deutschen Kindervereins.
Sie sind seit 2012 schon dabei, das sind jetzt inzwischen 8 Jahre. Können Sie eine Entwicklung im Kinderschutz in Deutschland in dieser Zeit feststellen? Daran angeknüpft die Frage, wie steht es denn aktuell um den Kinderschutz in Deutschland?
Schlecht. Also natürlich kann man eine Veränderung feststellen. Allein die Zahlen, die veröffentlicht werden und die seit Jahren, wenn man so will, auf kontinuierlich hohem Niveau bleiben. Allein das ist der Grund dafür, dass man immer mehr auf diese Thematik aufmerksam macht. Und ich glaube, dass das mag sich vermessen anhören, aber ich meine es nicht so. Aber ich glaube, wir haben ein Stück weit dazu beigetragen, durch unsere Arbeit eben, dass das Thema auch ein bisschen breiter in die Öffentlichkeit kommt. Und natürlich in erster Linie trägt, was den Bereich sexuelle Gewalt angeht, der Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Missbrauchs erheblich dazu bei, dass das Thema immer nicht nur an der Oberfläche, sondern in die Öffentlichkeit kommt und dass darüber gesprochen werden muss. Nicht zuletzt durch die vielen Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche und auch in der evangelischen Kirche und. Also ja, das Thema ist präsent und auch sicherlich den Menschen bewusst, dennoch wissen wir, es schauen immer noch zu viele weg und es passiert viel zu wenig im Kinderschutz und darüber kann man sicherlich nachher nochmal im Einzelnen sprechen. Ich glaube, gerade in der Politik ist es so, dass diesem Thema oft mit, ja, wenn man so will, mit, man mag das nicht glauben, aber mit Bagatellisierung, mit Ignoranz begegnet wird und das schockiert uns ein jedes Mal, immer wieder aufs Neue.
Haben Sie denn zufällig die aktuellen Zahlen zum Kinderschutz?
Ja, aus 2019 ist es so, dass nahezu jeden dritten Tag stirbt ein Kind an den Folgen seiner Misshandlung. Wir haben täglich 11 Kinder, die krankenhausreif geschlagen werden und die Dunkelziffer ist entsprechend hoch. Man sagt auf ein erkanntes Kind, es gibt Studien, die sagen, gibt es 50 Unerkannte. Medizinische Studien sagen, es gibt auf ein erkanntes Kind 400 nicht erkannte Fälle. Das sind Zahlen, die uns ja alle aufschrecken lassen. Genauso wie im Bereich sexuellen Missbrauch gehen die Zahlen permanent nach oben. Wir haben, glaube ich, täglich 41 Kinder, wenn ich mich nicht täusche, die jeden Tag sexuelle Gewalt erleben. Und man weiß ja mittlerweile durch die WHO, dass in jeder Schulklasse 1 bis 2 Kinder sitzen, die entweder sexuelle Gewalt erlebt haben oder gerade erleben. Und Sie können davon ausgehen, dass täglich Tausende von Bildern, Missbrauchsbildern produziert werden in diesem Land.
Die dann im Internet verbreitet werden.
Verbreitet, verkauft und so weiter.
Was ist jetzt Ihrer Einschätzung nach der Grund dafür, dass die Zahlen steigen? Ist es so, dass tatsächlich eine Sensibilisierung stattgefunden hat und mehr Fälle sozusagen gemeldet werden? Gleichzeitig dürfte es ja auch immer noch eine ziemliche Dunkelziffer geben.
Ja, die Dunkelziffer ist hoch. Und ich glaube, wir sagen immer, das Hellfeld wird größer. Man sieht das in Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen, wir haben ja die berüchtigten Fälle in Lüchte, Münster, Bergisch Gladbach. Da wird man natürlich auch immer gefragt, habt ihr denn in Nordrhein-Westfalen ein Problem? Nein, haben wir nicht. Sondern es ist bei der Polizei, bei der Kriminalpolizei, allein durch den Innenminister Reul, erheblich aufgestockt worden an Personal, an digitaler Soft und Hardware und. Also von daher ist man ja sehr hinterher und das führt eben zu diesen, muss man sagen, in Anführungsstrichen schrecklichen Erfolgen, dass immer mehr Fälle ans Tageslicht kommen, also ins Hellfeld sozusagen. Das ist der Hintergrund dafür.
Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie also auch auf politischer Ebene aktiv sind und dabei eben feststellen, dass da teilweise eben Sie ziemlich dicke Bretter bohren müssen, wenn ich das so sagen darf. Wer ist Ihre Zielgruppe? Also ist es darüber hinaus auch Praxis, also Jugendämter, Familiengerichte, die allgemeine Öffentlichkeit? Das klingt ja so, als ob Sie wirklich viele verschiedene Zielgruppen erreichen wollen.
Ja, also ich sag mal, wir sehen unsere Aufgabe darin zu sagen, eigentlich wollen wir da ansetzen, um entsprechende Veränderungen zu erreichen, damit es eben nicht zu einer Misshandlung oder zu einem Missbrauch kommt. Also wir arbeiten natürlich. Mittlerweile, muss man sagen, sind wir stark in der Politik angekommen. Wir sind im Landtag Nordrhein-Westfalen aufgefordert worden, eine schriftliche Stellungnahme abzugeben zum Fall Lüchte. Das gilt auch für den Landtag in Niedersachsen. Da sind wir auch aufgefordert, dort waren wir auf. Das geht dann so, dass wir eine Stellungnahme schreiben. Man wird erst schriftlich aufgefordert und dann wird man hinterher zur mündlichen Anhörung eingeladen. Das heißt dann, da sitzen dann die Abgeordneten, haben die Stellungnahme gelesen und dann werden konkrete Fragen dazu gestellt. Also wir sind in der Politik angekommen. Und dazu muss man noch sagen, dass wir, kann man schon mit Stolz sagen, in Nordrhein-Westfalen eine Kinderschutzkommission arbeitet seit mehreren Monaten, die eine wirklich gute Arbeit leisten und auch wirklich etwas verändern wollen und die Ratschläge der Experten annehmen. Wenn man jetzt nochmal auf den Fall Lüchte zurückkommt.
Vielleicht dazu nochmal kurz ein paar erklärende Sätze. Also der Fall Lüchte, der ging natürlich bundesweit durch die Medien. Das war dieser Fall, wo Kinder über einen langen Zeitraum hinweg auf einem Campingplatz missbraucht wurden.
Ja, ein Pflegekind bei dem Onkel, glaube ich, untergebracht wurde im Campingwagen unter ganz eigentlich schrecklichen Verhältnissen, wo man von vornherein hätte sagen müssen, da gehört ein Kind überhaupt nicht hin. Und dann ist ja daraus viel, viel mehr entstanden. Hinterher ist ja auch alles aufgedeckt worden.
Es waren, glaube ich, über 40 Kinder, die dann letzten Endes...
Ja, und dort ist so viel Falsches passiert, dass man kann sagen, da hat der Kinderschutz mitsamt seinen staatlichen Organisationen definitiv versagt. Man hat ja in Nordrhein-Westfalen dazu einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss auch gegründet. Man hat auch die Sozialpädagogen zum Beispiel eingeladen in den Ausschuss und hat sie befragt. Und da gab es tatsächlich einen Sozialpädagogen, das ist ein Satz, den ich nie vergessen werde, der gesagt hat, nun ja, über dem Campingwagen stand kein Schild, ich missbrauche Kinder. Das ist eine Aussage, die mich erschüttern lässt eigentlich.
Wie konkret sahen dann Ihre Vorschläge im Untersuchungsausschuss bei dieser Anhörung aus?
Also das sind mehrere Vorschläge und Empfehlungen gewesen. Einmal sind wir grundsätzlich der Meinung, weil man weiß, dass nahezu die Hälfte aller Vorlesungsverzeichnisse in Deutschland den Kinderschutz nicht ausweist, schon gar nicht als Pflichtfach. Man weiß, ja, im Sozialpädagogikstudium kommen ja irgendwie auch Kinder kaum vor. Da muss man sich vorstellen, dass Sie als junger Sozialpädagoge oder so junge Sozialpädagogin vielleicht sagen, ja, mein Wunsch wäre, ich gehe ins Jugendamt, finde ich eine tolle Arbeit. Und dann geht man vielleicht ins Jugendamt, bekommt die Stelle auch. Und wenn man dann vielleicht direkt mit einem der härtesten Kinderschutzfälle konfrontiert wird und muss dann eine Entscheidung treffen, das kann nie gut gehen. Deswegen sagen wir eben, darauf muss man vorbereitet sein. Man ist aber nicht darauf vorbereitet. Daraus hat sich dann diese Forderung, die ja nicht nur wir permanent rausposaunen, wenn man so will, entwickelt, dass wir sagen, Kinderschutz muss eben zum Pflichtfach werden. Aber nicht nur im Sozialpädagogikstudium, sondern in der Erzieherausbildung, im Studium. Ne? Da haben wir soziale Arbeit eben auch in der Pädagogik und in der Erziehungswissenschaft. In der Ausbildung für das Familiengericht. Sie müssen sich vorstellen, ein Familienrichter, zum Familienrichter wird man ernannt und hat überhaupt gar keine Ahnung von Kinderschutz. Und dann muss so ein Mann oder so eine Frau das Urteil sprechen über das Schicksal eines Kindes. Und dann fragt man sich, wie soll das gehen, wenn man nicht ausgebildet ist. Zudem ist es oftmals sogar so, dass Kinder überhaupt nicht angehört werden vor Gericht. Also da gibt es viele Missstände. Dann geht es weiter im Psychologiestudium, in der Ausbildung von Kinderärzten, Verfahrensbeiständen und Sachverständigen. Ich bleibe mal direkt bei Verfahrensbeiständen, das ist auch ein Lieblingsthema von mir. Das gilt genauso wie für die insofern erfahrene Fachkraft im Kinderschutz. Das kann man innerhalb von einer Woche, besucht man ein Seminar, bezahlt ein bisschen Geld dafür und dann ist man hinterher eine ISEF oder ein Verfahrensbeistand ohne jede Vorkenntnisse.
Und diese insofern erfahrenen Fachkräfte, die arbeiten dann für das Jugendamt?
Die insofern erfahrene Fachkraft spricht nie mit dem Kind, sondern sie vermittelt auch immer zwischen Jugendamt und beispielsweise Kita, wenn ein Kind in der Kita etwas entdeckt wurde oder in der Schule. Da kommt dann die insofern erfahrene Fachkraft ins Spiel. Das wird man innerhalb von einer Woche, wenn man will. Das ist grotesk. Also deswegen sagen wir eben, Kinderschutz muss Pflichtfach werden. Das ist so die eine Empfehlung, die wir in das das Konzept geschrieben haben. Aber wir sagen beispielsweise auch, der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Missbrauchs, Herr Röhrig, sagt ja sehr gerne, es sollen in jedem Land Landesbeauftragte eingesetzt werden. Dagegen sperrt sich die Politik. In Niedersachsen ist mir das begegnet, indem wir auch zur Schrift zur mündlichen Anhörung waren. Und nach der mündlichen Anhörung habe ich dann der Fraktionschef der SPD angesprochen und habe gesagt, warum wehren Sie sich so sehr gegen einen Landesbeauftragten? Und dann kam die lapidarische Antwort zurück, oh, komm, nicht noch ein Beauftragter. Das ist dann die Antwort der Politik. Also da sind wir dafür, wobei wir das nicht so nennen würden. Also wir würden dann lieber sagen, Kinderschutzbeauftragter mit Schwerpunkt sexuelle Gewalt, weil das ein großes Feld ist und das auch eine besondere Aufmerksamkeit benötigt. Aber wir sagen eben auch, es braucht alle laufenden Verfahren im Kinderschutz, die kritisch hinterfragt werden müssen. Da geht es dann eben auch um körperliche Gewalt, es geht um seelische Gewalt, es geht um Vernachlässigung. Das muss ein Kinderschutzbeauftragter im Blick haben, also alle Verfahren. Und natürlich der große Schwerpunkt sexuelle Gewalt. Und da haben wir auch gesagt, wir finden sogar, der sollte dem Ministerpräsidenten zugeordnet sein. Amtszeit sollte entsprechend langfristig 10 Jahre, war, glaube ich, damals unsere Empfehlung angelegt sein. Die Tätigkeit muss vergütet werden. Er sollte ein Team von Mitarbeitern haben. Das kann er ja nicht alleine machen.
Dazu hätte ich noch eine Frage. Also diese Kinderschutzbeauftragten auf Landesebene, die dann sozusagen landesweit die Situation im Blick haben. Wie sieht es denn aus nach Ihrer Erfahrung? Ist Deutschland ein Flickenteppich in Sachen Kinderschutz, also was jetzt die Initiativen oder die Situation in den verschiedenen Bundesländern angeht?
Ich würde sogar sagen, allein dadurch, dass wir eine fest installierte Kinderschutzkommission in Nordrhein-Westfalen haben, habe ich ja vorhin schon gesagt, sind wir vielleicht sogar, wenn Sie so wollen, haben wir eine Vorreiterrolle in Nordrhein-Westfalen. Alle anderen tun sich da noch ein bisschen schwer. Ich glaube, Niedersachsen hat auch mittlerweile eine Kinderschutzkommission eingerichtet, aber alle anderen Länder haben dies nicht. Es gibt zwar wahnsinnig viele Ausarbeitungen zum Thema Kinderschutz. Man hat auch in Baden-Württemberg hineingeschaut und hat ein dickes Papier verfasst. Man hat in Hamburg hineingeschaut und hat ein dickes Papier verfasst. Aber Papiere helfen nicht. Es braucht die Aufsicht. Es braucht eine definitive Fachaufsicht und die existiert in den Ländern nicht. Sie existiert allerdings auch nicht in Nordrhein-Westfalen. Aber da war in dem Gespräch, ich war vor kurzem noch mit der Kinderschutzkommission zusammen und habe die Frage auch mal gestellt, das ist aber nicht vom Tisch dort, sondern man überlegt wirklich, sollen wir oder sollen wir nicht und wartet da halt noch ein bisschen ab. Also da ist es noch nicht vom Tisch, aber alle anderen Länder blocken.
Kommen wir nochmal zurück auf das Thema Jugendamt. Immer wieder sind es ja die Jugendämter, die ins Visier der Öffentlichkeit geraten, wenn Kinder schwer missbraucht oder sogar getötet werden oder sexuelle Gewalt erfahren. Immer wieder heißt es, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien überlastet, müssten sich um zu viele Fälle kümmern, es mangele an Ausstattung mit Handys oder Laptops. Was muss denn passieren, damit sich hier endlich etwas ändert?
Wir haben es eigentlich im Grunde genommen mit Laien zu tun, weil im Jugendamt, weil die Ausbildung eben generell dazu fehlt. Und das ist schon mal allein tragisch, weil das kann dann definitiv dazu führen, dass ein Kind zu Tode kommt. Es gibt ja diesen unglaublichen Fall des Jungen, das war, glaube ich, im Jahr 2006, Kevin aus Bremen. Der Junge lebte bei seinem Vater. Eigentlich war klar, der Junge wird misshandelt, aber dennoch haben die Jugendämter und die betreuenden Kräfte immer wieder gesehen, ja, der hat auch total was Liebes und der ist auch sehr liebevoll, der kümmert sich unfassbar um den Jungen, haben also dem Vater immer wieder eine Chance gegeben. Und das ist eben genau das, wo wir sagen, das ist der völlig falsche Ansatz. Wenn klar ist, dass ein Kind misshandelt wird, dann muss auch klar sein, dass ein solches Kind aber sofort aus der Familie kommt und es geschützt werden muss. Aber da hat man es eben nicht getan, obwohl klar war, der Junge wird misshandelt. Und das weiß man ja, endete dann so, dass er irgendwann tot und zusammengezwängt im Kühlschrank gefunden wurde. Wahrscheinlich auch missbraucht, mit unzählbaren Brüchen in den Knochen. Und also ganz, ganz grausam und ganz, ganz schrecklich. Und das ist das, was wir oft erleben in der Arbeit des Jugendamtes, dass man sich sehr stark mit den Eltern identifiziert, mit deren Leid, mit deren Schicksal und die mit Hilfen zuschüttet und das Kind vollkommen aus dem Blick gerät, eben dieses sprachlose und eher dann unsichtbare Elend der Kinder. Das ist ganz, ganz schrecklich. So, das ist der eine Punkt. Da komme ich wieder auf diese Ausbildung natürlich zu sprechen, immer wieder. Der andere Punkt ist der, dass wir, da schlagen zwei Herzen in der Brust. Das eine Herz sagt, ja, die machen eine hervorragende Arbeit und ich möchte diese Arbeit nicht machen. Ich möchte auch eigentlich diese Verantwortung nicht tragen, weil ich weiß, wie schwer diese Arbeit ist. Und andererseits, das andere Herz sagt dann, um Gottes Willen, was für eine Truppe, wie kann das sein, dass solche Entscheidungen zum Nachteil der Kinder getroffen werden? Wie kann es sein, dass Kinder nicht gehört werden? Wie kann es sein, dass man den Meldungen vielleicht von Kindeswohlgefährdungen nicht nachgeht? Also wir haben in Deutschland 563 Jugendämter und kaum eine Behörde arbeitet wie die andere. Und von Amt zu Amt ist das Verständnis dieses staatlichen Schutzauftrages komplett verschieden ausgeprägt. Und da sagen wir eben, es braucht unbedingt eine bundesweite Fachaufsicht über Jugendämter. Und es braucht aber auch darüber hinaus flächendeckende Einführung von niedrigschwelligen Beschwerdeverfahren, insbesondere natürlich für Kinder und Jugendliche. Und wir brauchen unabhängige Ombudsstrukturen, ganz, ganz dringend. Es gibt ja die Studie der Hochschule Koblenz, die, glaube ich, von Frau Professor Beckmann geleitet wurde. Ja, die ist erschütternd. Also ich habe mir zwei Zitate mal mitgebracht, die habe ich mir aufgeschrieben extra, weil die würde ich gerne mal wiedergeben. Bevor ich zum Zitat komme, ist vielleicht auch ganz wichtig, im Jugendamt sitzt ja der Allgemeine Soziale Dienst und 32% des Allgemeinen Sozialen Dienstes haben kein Einarbeitungsmodell. Und bei, die Zahlen habe ich hier liegen, bei 68%, die über ein Einarbeitungsmodell verfügen, ist bei 56% die Einarbeitung kürzer als 3 Monate, bei 15% sogar kürzer als 1 Monat. Das finde ich schon mal total erschreckende Zahlen.
Das heißt, es braucht also neben einer besseren Ausbildung, die ja sicherlich sich auf die Fachlichkeit bezieht, aber auch darauf, was Sie jetzt gerade vorhin gesagt haben, dass man auch wirklich Verantwortung, sehr viel Verantwortung trägt, dass man die angehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Jugendamt vorbereitet, was für eine Verantwortung sie haben und dass sie auch wirklich Courage brauchen für diesen Job in der Situation, sich Eltern gegenüber, sage ich jetzt auch mal, zu behaupten. Sind Standards sowas wie ein Good Practice gefragt, also was Sie gerade gesagt haben, dass eben Einarbeitungszeiten
viel zu kurz sind. Das wäre schön. Also da, wo es dann gut läuft, diese Konzepte sollte man übernehmen. Aber manchmal meint man, it's learning by doing. Und das ist bei Kindern und im Kinderschutz natürlich fatal. Ich lese mal so ein Zitat vor. Da sagt eine Jugendamtsmitarbeiterin, man hat das Gefühl, man wird ins kalte Wasser geschmissen. Deswegen wäre es schön, wenn es ein bisschen weniger Fluktuation, ist auch ein Riesenproblem in den Jugendämtern, geben würde. Und es gibt Abteilungen, da ist der Älteste mit 1 Jahr Berufserfahrung. Der Älteste hat 1 Jahr Berufserfahrung. Zudem kommt noch dazu, man weiß das ja, dass phasenweise Jugendamtsmitarbeiter 100 Fälle, man sagt immer Fälle, ich finde dieses Wort ganz, ganz schrecklich. Es sind Familien mit einer entsprechenden Anzahl an Kindern. Wie soll da Kinderschutz gelingen? Wie kann der Sacharbeiter garantieren, ich habe die alle im Blick und es passiert keinem Kind was, solange ich die Fälle hier auf oder die Familien betreue? Das geht nicht. Deswegen sagen wir, das ist auch eine Forderung, die wir beispielsweise in der Politik auch gerne vortragen, dass es eine Beschränkung geben muss bei 30 Minderjährigen. Da sollte es enden. Dann kann ich sicherlich auch garantieren, dass ich wirklich die Kinder im Blick habe und den Schutz auch gewährleisten kann.
Und was Sie beschreiben, also diese Arbeitsbedingungen, das ist ja sicherlich auch ein Teufelskreis. Also ich könnte mir eben vorstellen, dass sich viele junge Leute, die soziale Arbeit studieren, sich das vielleicht theoretisch vorstellen könnten, Jugendamtsarbeit zu leisten. Aber wenn man dann eben mit Menschen spricht, die eben so überlastet sind, dann überlegt man sich das möglicherweise ja auch zweimal, ob man diesen Karriereweg wählt.
Ja, würde ich sagen. Mhm. Wenn man dann noch erfährt, Da ist die Struktur ist einmal sehr schlecht, die Ausstattung der Jugendämter ist sehr schlecht. Man hat noch nicht einmal ein Diensthandy, man hat phasenweise noch nicht einmal ein eigenes Büro, schon gar nicht einen Dienstwagen. Ja, es gibt Jugendamtsmitarbeiter, die müssen mit dem Bus zur Familie fahren. Ja, es gibt keine Fallbegrenzung irgendwie. Und so wie ich gehört habe, gibt es kaum Supervision, die aber auch dringend notwendig wäre für Jugendamtsmitarbeiter, die ja zum Teil wirklich schreckliche Fälle erleben, dann ist klar, dass wenn ich vielleicht als junger Sozialpädagoge oder Pädagogin ins Jugendamt gehe, bin ich vielleicht nach einem Jahr schon wieder weg, weil ich mir sage, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Also solange das Umfeld da noch nicht stimmt, wird es auch schwierig sein, wirklich gute Fachkräfte zu kriegen, vor allen Dingen Fachkräfte, die bleiben. Das ist sicherlich ein Riesenproblem.
Das klingt so, als ob es auch notwendig wäre, da mehr zu investieren.
Ja, wir haben sogar ein Gesetz dazu. Also ich sag mal, es steht ja alles irgendwie, ist ja alles gesetzlich festgeschrieben. Beispielsweise gibt es den Paragraph 72 im Sozialgesetzbuch 8. Da steht beispielsweise drin, dass bei den Jugendämtern oder Landesjugendämtern nur Personen eben zu beschäftigen sind, die sich für die jeweilige Aufgabe nach ihrer Persönlichkeit eignen oder eine dieser Aufgabe auch entsprechende Ausbildung haben. Haben sie aber nicht. Aber es steht im Gesetz geschrieben. Und da sieht man schon, woran es hapert und wie viel da noch zu tun ist und wie viele Löcher man noch bohren muss, damit das wirklich oben auch ankommt und sagt, wir brauchen da dringend Veränderung. Ich wundere mich ja immer, in der letzten Zeit sowieso während jetzt der gesamten Corona-Krise, wie viel Geld Deutschland hat. Und Kinderschutz kostet Geld. Warum hat man nicht die Chance genutzt, gerade jetzt zur Corona-Zeit zu sagen, wir nehmen jetzt richtig Geld in die Hand und statten die Jugendämter aus. Die Jugendämter haben sich ja selbst geschützt während der Corona-Zeit. Das heißt, sie sind ins Homeoffice gegangen und haben überhaupt gar keinen Zugriff gehabt auf ihre elektronische Akte im Jugendamt, weil einfach die digitale Struktur nicht stimmt und.
Und das in also, einer Zeit, wo die sicherlich besonders belastend war für Familien.
Sehr sogar, ja. Natürlich, wo wir alle Sorge hatten und uns gefragt haben, wer sieht denn diese Kinder, die jetzt misshandelt werden oder die missbraucht werden? Die Jugendämter haben nur noch ganz akute Fälle angenommen, aber die Familien haben sie nicht aufgesucht. Definitiv nicht, dafür gibt es genug Beweise.
Der erste Lockdown, Entschuldigung, ist ja jetzt ein paar Monate her. Ja. Haben Sie da schon Erkenntnisse, wie sich das ausgewirkt hat? Also ist es tatsächlich so, dass eben sich die Situation von belasteten Familien dadurch nochmal besonders verschärft hat?
Nein, verlässliche Zahlen haben wir nicht. Scheint eher ruhiger gewesen zu sein, aber das, ich glaube, das soll man nicht glauben. Ich denke, dass uns die Zahlen, die kommen immer meistens so im Mai, uns definitiv erschrecken werden. Da bin ich mir, oder sind sich alle Fachleute sehr, sehr sicher.
Liegt ja auf der Hand, wenn die Kinder das nicht definitiv gesehen wurden in der Schule, in der Kita und nicht vom Jugendamt her. Mhm. Mhm. Sie sind selbst Vater von zwei Töchtern im Teenageralter. Welche Rolle spielt es für Sie in Ihrer Arbeit, dass Sie Vater sind?
Sensibilisiert mich natürlich ungemein. Und man kriegt ja auch durch die Kinder zu Hause so manche Geschichte von den Kindern erzählt, die sich in der Schule ereignet. Die Kinder helfen mir dabei, wenn man so will. Und sagen mir auch als Vater, was geht und was nicht geht. Dadurch lerne ich natürlich auch sehr, sehr viel. Also das macht auch jede Menge Spaß. Also, ja, es sind Zwillinge. Zwillinge sind keine leichte Aufgabe. Aber dadurch, dass sie jetzt fast im Teenageralter sind, ist das schon eine klasse Zeit.
Und gleichzeitig auch phasenweise immer wieder eine Herausforderung, was man
jeden
dann
Tag
sieht.
Ja, jeden Tag. Ich sag mal, mit dem Jungen kann ich, es sind ja zwei Mädchen, mit dem Jungen kann ich vielleicht rausgehen und Fußball spielen. Mit Mädchen diskutiert man immer und wir diskutieren jeden Tag. Und eine ist besonders pfiffig, die hat das richtig gut drauf. Wenn man dann meint, okay, jetzt kommt das Ende der Diskussion, dann hat sie wirklich die Gabe, da noch einen draufzusetzen und man diskutiert noch einmal von vorne. Also das macht schon sehr viel Spaß, ist aber auch manchmal ermüdend. Also ich genieße das sehr, sehr sogar.
Ja. Sie haben gesagt, dass Sie dass es gleichzeitig Zorn ist, was sie in ihrer Arbeit motiviert, aber auch Zuversicht. Was ist es, wenn Sie für beides das kurz auf den Punkt bringen können? Was macht Sie zornig? Was macht Sie zuversichtlich?
Ich fange mal mit so kleinen Sachen an, die mich zornig machen. Ich will aber ein gutes Beispiel nennen. Vor 3 Tagen habe ich einen anonymen Brief bekommen, wo eine Kindeswohlhandlung sehr detailliert beschrieben wurde und auch sehr glaubwürdig. Und in den Fällen ist es so, es war also anonym, aber alles wurde benannt, die Familie, die Namen der Kinder und so weiter und der Standort. Und dann war es klar, das Jugendamt XY ist dafür zuständig. Und dann gehen wir hin und schreiben dem Jugendamt einen Brief, erklären die Situation und am Ende formulieren wir es dann so, dass wir das Jugendamt bitten, seinen Schutzauftrag gemäß eben Paragraph SGB 8 nachzugehen. Dazu sind die Jugendämter auch verpflichtet. Und es hat, glaube ich, 2 Tage gedauert. Da hatte ich schon ein Antwortschreiben auf dem Tisch mit einem Dankeschön und dass man dem Fall nachgeht. Das ist wirklich eine Situation, die kommt überhaupt eigentlich kaum vor. Das heißt, wir melden und bekommen keine Rückmeldung. Geht man jetzt nach oder landet der Brief in der Schublade oder was macht man? Also hier ist gibt es diesen umstrittenen und heiß diskutierten, nicht geschriebenen oder doch geschriebenen Paragraphen Datenschutz vor Kinderschutz. Und wenn man eben nicht antwortet, dann macht mich das sehr zornig, weil ich denke, allein die Höflichkeit gebietet es zu sagen, wir haben eben einen Brief bekommen, herzlichen Dank und wir gehen dem nach. Aber wie gesagt, in den seltensten Fällen passiert das.
Also eben die Rückmeldung vom Jugendamt, die dann kommt, wir kümmern uns jetzt.
Genau.
Ja.
Was mich natürlich zornig macht, jedes Mal, wenn Kinder misshandelt werden, und noch zorniger natürlich, wenn Kinder, die unter Aufsicht des Jugendamtes standen, zu Tode kommen. Da frage ich mich immer, was hat der Jugendamtsmitarbeiter oder die Mitarbeiterin oder alle, die irgendwie an diesem Prozess beteiligt waren, was haben die nicht gesehen? Und das macht mich regelrecht zornig.
Inwieweit, also häufig wird es ja besonders von der Boulevardpresse natürlich, häufig werden solche Fälle so beleuchtet, dass es eben dann eine schreckliche Familientragödie ist. Inwiefern sind solche Fälle auch etwas, die uns alle angehen, also die Gesamtgesellschaft angehen?
Ja, die Gesamtgesellschaft ist so wie die Tageszeitung. Die ist vielleicht 3 Tage aufgeregt und danach ist das Thema vergessen und durch. Zwar gibt es eine höhere Sensibilität dafür, ganz, ganz klar. Ich sehe das jetzt besonders im Fall Fabio in Mönchengladbach, der Junge, der auch zu Tode kam, durch, glaube ich, Faustschläge des Vaters. Da haben wir in diesem Fall, weil wir eben der Meinung waren, das Jugendamt hat einfach zu spät gehandelt. Es gab einen Anruf durch die Kita. Man hat erst 6 Tage später gehandelt und sich dann erst das Kind angeschaut, wo wir gesagt haben, da ist viel zu viel Zeit vergangen, man hätte sofort reagieren müssen, nach dem Anruf der Kita hätte man dorthin fahren müssen, weil die Kita hat über Hämatome berichtet. Da haben wir also Strafanzeige gestellt und da bemerken wir eine sehr hohe Beteiligung der Bevölkerung in Mönchengladbach. Da haben wir auch zahlreiche Anrufe bekommen, E-Mails bekommen. Es gab sogar einen Notfallseelsorger, der mich gefragt hat, beobachten Sie den Prozess persönlich, sind Sie vor Ort? Ich sagte nein, aber wir recherchieren natürlich immer in der Presse. Die Rheinische Post berichtet darüber auch sehr ausführlich und schauen uns das alles genau an. Und dann sagte er, ach, wenn es irgendwas gibt, was Sie interessieren könnte, ich rufe Sie an. Ich bin in jedem Prozesstag bin ich dabei und beobachte das. Und wenn ich was höre, was Sie interessieren könnte, dann rufe ich Sie an.
Das war ein Seelsorger aus dem Umfeld?
Nein, nicht aus dem Umfeld der Familie, okay. Sondern ein Notfallseelsorger, okay. Einfach aus Mönchengladbach, den das sehr bewegt hat die Prozesstage, alle Prozesstage dort besuchen will. Ja, also das zum Thema Zorn. So, wo ist denn da die Zuversicht, könnte man fragen, bei all den vielen Fällen, die sich tagtäglich ereignen. Ja, die gibt es natürlich, weil man dann doch sieht, dass es beispielsweise Politiker gibt, die wirklich, ich übertreibe jetzt und überziehe das, aber eine Seele haben und die es wirklich berührt und auch wirklich etwas auch verändern wollen, mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Mich berührt das, wenn 130 Wissenschaftler aufstehen, einen Brief verfassen während der Corona-Zeit des ersten Lockdowns und sich an die Bundesfamilienministerin wenden und sagen, sie müssen bitte die Jugendhilfe als systemrelevant anerkennen, was sie ja eine Zeit lang erstmal nicht getan hat. Das berührt mich sehr und finde ich total klasse. Und mich berührt das, wenn es natürlich neben uns auch noch weitere Kinderschutzvereine gibt, die auch eine Haltung zum Kinderschutz haben, denn die ist wichtig, die muss man haben, sonst braucht man sich im Kinderschutz überhaupt nicht zu bewegen. Das macht mich alles zuversichtlich. Und dazu kommt auch die Arbeit des unabhängigen Beauftragten, Herrn Röhrig, das macht einen auch zuversichtlich. Ich will noch einen Verein nennen, den ich sehr bewundere, das ist Zartbitter, die sich auf sexuellen Missbrauch und sexuelle Gewalt spezialisiert haben, die das auch mit einer unglaublichen Leidenschaft machen. Und was mich auch zuversichtlich macht, ist, dass man ein Stück weit die Expertise des Deutschen Kindervereins nach so kurzer Zeit, es sind ja nur 8 Jahre, das ist nichts eigentlich. Und wir sind ja eigentlich überhaupt gar keine Experten. Ich bin kein Experte, ich bin ein Suchender. Ich suche die Lösung für das Kind und bezeichne den Deutschen Kinderverein auch sehr gerne als Denkfabrik für den Kinderschutz. Das macht mich auch sehr zuversichtlich, dass man uns mittlerweile hören möchte und unsere Arbeit auch anerkennt. Aber das möchte ich bescheiden sehen, ne? Also, und auch nicht falsch verstanden wissen. Ganz im Gegenteil. Ja, das ist so Zorn und Zuversicht.
Wenn Sie sagen Haltung zeigen, könnte man das oder wie könnte man das auf den Punkt bringen?
Wenn man seriös in diesem Geschäft unterwegs ist, wenn man auch wirklich eine sachlich fundierte, nahezu wissenschaftliche Arbeit macht, die alles auch genau begründet und vor allen Dingen eine kindzentrierte Sehensweise hat. Das ist für mich die Haltung. Also Kinderschutz vor Elternschutz. Das hört sich krass an, aber es geht immer einzig und allein um das Kind. Und wenn man sagt, ich will diese innere Welt des Kindes sehen, hören, verstehen, das ist für mich Haltung. Und allein nur darum geht es.
Braucht es Ihrer Meinung nach sowas wie einen Kulturwandel im Kinderschutz? Und wie könnte der aussehen?
Ja, also ich sag mal, natürlich, es gilt im deutschen Kinderschutz an jedem Tag, irgendwie eklatante Mängel einfach, so wie wir es machen, anzuprangern und aber auch das Bewusstsein dafür zu haben, es beheben zu wollen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob es das wirklich überall gibt. Weil es ja immer noch in Jugendämtern, bei Hebammen, in Kitas, an Schulen, in Heimen, Pflegefamilien und Familiengerichten, es fehlt überall an Mittel, an Personal, Aufklärung, Wissen. Und immer noch gelten Elternhäuser in der Regel als der beste Ort für Kinder, aber wir sehen ja, im Kinderschutz ist leider oft genug nicht der Fall. Und da sagen wir eben, bitte macht die Augen auf und versucht mal umzudenken, weil der Staat, die Gesellschaft muss den effektivsten Schutz der Schwächsten der Kinder gewährleisten. Und da muss Schluss sein. Schluss sein mit dieser seltsamen Mischung aus öffentlichen Interesse, Desinteresse, Entschuldigung, zeitweiser Sensationsmache und tragischer Unkenntnis. Das ist das Feld, in dem wir uns bewegen und da müssen wir raus. Und deswegen sagen wir so gerne, wir wollen da auch gerne Impulsgeber sein, seriöser Impulsgeber für alle im Kinderschutz Engagierten. Und ja, Abschließend kann man vielleicht sagen, guter Kinderschutz muss machbar und bezahlbar sein. Und ich finde, für die kommenden Generationen und für die Kinder der Kinder von heute.
Kinderschutz ist auch eine Investition.
Ja, es ist vor allen Dingen auch, wie es Frau Professor Zittelmann so gerne sagt, ein Zukunftsprojekt. Und das ist es wirklich. Weil wir sind heute an diesem Punkt angelangt und morgen sind wir aber immer noch da. Also das heißt, wir müssen in die Zukunft und für die Zukunft arbeiten. Ja, Kinderschutz bedeutet natürlich Geld. Da kann ich immer wieder nur sagen, ich verstehe nicht, warum man da nicht aufstockt und sagt, wir versorgen jetzt die Jugendämter und alle die, die damit zu tun haben, mal mit Geld, damit Kinderschutz auch wirklich gelingen kann. Es ist nicht nur eine Frage des Geldes, darüber haben wir ja diskutiert, aber auch.
Lobbyarbeit auf politischer Ebene ist das eine. Sie hatten eingangs gesagt, dass Sie auch unbequem sind, auch durchaus provozieren wollen. Zu welchen anderen Mitteln greifen Sie oder wie bringen Sie Ihre Botschaft ansonsten rüber?
Ja, wir fahren ja unter anderem auch Kampagnen. Also beispielsweise haben wir mit Neukölln eine relativ große Schütteltrauma-Kampagne realisiert, indem wir darauf hingewiesen haben, wie gefährlich es ist, einen Säugling zu schütteln, weil die Zahlen in Berlin extrem angestiegen sind und, glaube ich, Brandenburg zählte damals auch dazu. Aber das ist grundsätzlich ein deutschlandweites Thema von uns. Wir machen immer auf das Schütteltrauma aufmerksam und wollen da auch nochmal eine größere Kampagne machen. Das andere ist, dass wir natürlich Kinderschutzfälle auch auf dem Tisch liegen haben. Meistens handelt es sich um laufende Verfahren, wo wir relativ wenig tun können, aber man ruft uns eben an, um uns irgendwie mitzuteilen, ich brauche eine Beratung, weil ich glaube, hier läuft gerade alles falsch. Und dann haben wir einen Rechtsanwalt an unserer Seite, der uns dann berät und auch die jeweiligen Familien oder Vater, Mutter, wen auch immer. Und ein ganz großes Projekt, was wir jetzt gemacht haben, dessen Erfolg uns immer noch ein Rätsel ist, wir haben zusammen mit einer Hamburger Agentur ein Dialogbild entwickelt, in dem wir aufgezeigt haben, welche Verletzungen kommen durch einen Sturz. Das war immer so ein Wunschgedanke von mir, mal ein solches Bild zu machen. Und welche Verletzungen kommen eben durch eine Misshandlung. Und daraus haben wir eben dieses Dialogbild entwickelt und haben das dann ins Internet gestellt. Und dann werden die einzelnen Verletzungen aufgezeigt und genau gesagt, das kommt durch einen Sturz, das kommt durch eine Misshandlung. Wir haben auch das Thema Schütteltrauma ein bisschen angerissen, auch andere Themen von Kindesmisshandlung noch angerissen und auch erklärt, dass beispielsweise ein Hinweis auf Kindesmisshandlung sein kann, wenn die Eltern immer irgendeine andere Geschichte erfinden. Und das ist schon sehr verdächtig. All das haben wir in einem Plakat verwirklicht und in einem Dialogbild. Wie gesagt, haben das dann ins Internet gestellt und innerhalb von 2 Wochen ist es 80.000 Mal abgerufen worden. Und das hat uns gezeigt, wie groß der Bedarf an Informationen ist und wie groß das Interesse auch daran ist. Und mittlerweile hat es so viele Kreise gezogen, dass es in der Schweiz eingesetzt wird, in Salzburg wird es eingesetzt, jetzt hat Kärnten das Bild angefordert und dann kam eine Anforderung eines Rettungssanitäters von dem nationalen Gesundheitssystem aus dem Vereinigten Königreich. Dann haben wir es in Englisch übersetzt und mittlerweile wird dieses Dialogbild bei allen Rettungssanitätern installiert und zwar auf dem iPad in Wales, im Vereinigten Königreich, in Schottland, in Nordirland. Und das macht uns natürlich besonders stolz. Und die letzte Anfrage kam aus, man glaubt es kaum, Ostukraine. Das heißt, wir werden es bald auf Russisch übersetzen.
Toll. Und das wird dann verwendet also von Stellen, wie Sie, was Sie gerade gesagt haben, also Rettungssanitätern, wahrscheinlich auch Kindergärten, Schulen.
Genau, genau. Und aufgrund dessen hat uns auch die Kinderschutzkommission des Landes Nordrhein-Westfalen eingeladen und wir haben das Dialogbild auch da vorgestellt. Das ist also auch da angekommen in der Politik. Wir haben die Politik gar nicht darauf aufmerksam gemacht, sondern die sind irgendwie darauf aufmerksam geworden. So, das ist also Prävention, wenn man so will. Und dann haben wir natürlich unser schönes Projekt in Bad Karlshafen. Da kommen wir wieder an den Anfang zurück, warum wir hier sind in Bad Karlshafen. Da haben wir ein schönes Spätbarockhaus gemietet und es soll so sein, dass dort Pflegeeltern, die ein misshandeltes oder missbrauchtes Kind aufgenommen haben, dort Urlaub machen können. Und wenn man so will, auch einen geschützten Raum vorfinden. Und zum anderen ist Bad Karlshafen natürlich sehr schön gelegen, Weserbergland. Es ist auch das Haus des Fasten an der Weser. Es hat einen oder hat einen schönen Garten, der wird noch schöner werden. Und entstehen sollen in dem Haus in der oberen Etage 3 Apartments, sodass wir ausgerechnet haben, ich glaube 12 Kinder untergebracht werden können mit ihren Eltern. Unten wird ein großer Raum sein für, ja, ich sag mal, Kreativität, eine Gemeinschaftsküche. Der große Raum kann aber auch zugleich genutzt werden für Kinderschutzseminare, die wir auch planen, dort abzuhalten in ein paar Jahren. Ich sag mal, das Haus ist wie ein kleines Schloss, da werden sich Kinder mit Sicherheit sehr, sehr wohlfühlen. Und dann haben wir da nebenbei noch das touristische Angebot der Stadt. Wir haben ja hier eine Therme, wir haben hier eine Kooperation mit einem Verein, der mit den Kindern dann in die Natur geht. Vielleicht auch mal eine Nacht in einem Indianerzelt ist auch möglich zu übernachten. Also da wird es schöne Angebote geben. Und es ist bisher einzigartig in Deutschland. Ein solches Haus gibt es nicht bisher.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann wünsche ich ganz viel Erfolg für dieses Projekt, dass es weiterhin gut wächst und gedeiht und bald da Pflegeeltern mit den Kindern einziehen können.
Ja, hoffen wir auch.
Vielen Dank für das Gespräch.
Oh, bitte, sehr, sehr gerne. Ich danke.